Vielleicht sollte man auch da einfach mal nicht so sehr werten, sondern einfach irgendwie so auch so darauf vertrauen, dass der Körper dir schon auch, wenn man mal ein bisschen zuhört, einfach sagt, was er gerade braucht.
Ja.
Und dass der grundsätzlich schon ziemlich geil funktioniert, was ziemlich cool ist.
Dem Glutamat wird dann immer so ein bisschen vorgeworfen, dieses, wenn du eine Tüte Chips aufreißt und dann ist dann da eben der böse, böse Geschmacksverstärker dran. Und das sorgt dann dafür, dass ich komplett willenlos, quasi ferngesteuert, fremdgesteuert diese Tüte wegatme. Naja, also Glutamat ist immer noch kein Crack.
Herzlich willkommen zu Umami Town, der Podcast, der in Folge 61 endlich mal seinem Namen alle Ehre macht. Wir sind zurück und wir sprechen über MSG bzw. Umami. Hallo Jule.
Hi Anke.
Staffel 5. Wie schön.
Wild.
Ja, wild, wild und schön.
Und wir müssen natürlich mit einem Knaller loslegen und müssen endlich mal über Glutamat sprechen.
Und unsere schöne Podcast-Logo-Schrift quasi, die ist von der Tüte Glutamat auch inspiriert.
Sehr stark inspiriert, ja.
Ja, weil wir dachten, da können wir mal ein kleines Easter Egg einbauen, wenn wir schon Umami Town sind. Es ist von Ajinomoto.
Ja, das also ist auch, ich glaube, das OG Glutamat, was auf Kikune Ikeda zurückgeht. Aber da sind wir eigentlich auch schon knietief in unserer Folge drin.
Und in dieser Folge klären wir unter anderem, warum man sich MSG bzw. Glutamat nicht gerade unbedingt mit einer Spritze in den Bauch injizieren sollte. Und wir werden über MSG sprechen, was eigentlich auf Deutsch MNG heißen müsste. Auf Englisch
Mononatriumglutamat.
Genau, Mononatriumglutamat oder eben auf Englisch MSG Monosodiumglutamat.
Exakt.
Aber MSG ist irgendwie geläufiger auch als Begriff. Deswegen, wenn wir von MSG sprechen, dann sprechen wir von dem, was im Volksmund einfach Glutamat genannt wird.
Exakt, genau. Der berühmte und immer noch ganz, ganz stark umstrittene Geschmacksverstärker. Das ist ja immer so dieses Ding. Und ich glaube, bevor wir einsteigen, also bevor wir hier unsere kleinen Referate halten.
Kurzreferate bzw. Impulsvorträge.
Genau, unsere Impulsvorträge, finde ich gut. Sind wir eigentlich genau an dem Punkt, dass es ein vermeintlicher Geschmacksverstärker ist und gleichzeitig ist es, also Glutamat ist quasi das, was Umami hervorruft und Umami ist die fünfte Geschmacksrichtung.
Die man übersetzen könnte mit herzhaft oder fleischig, glaube ich, so ein bisschen.
Genau, ne? Das. Genau, es geht um eine Herzhaftigkeit. Und ich will gar nicht so weit vorweggreifen. Wenn wir über generell Geschmack sprechen, müssen wir über die Grundgeschmacksrichtungen sprechen, die auf unserer Zunge stattfinden. Und das ist auch nicht irgendwas, was man sich so ausdenkt, sondern das ist alles wissenschaftlich belegt. Und Grundgeschmacksrichtung heißt, Punkt 1, es gibt Rezeptoren in unserem Mundraum. Mhm. Punkt Nummer 2, es ist mit einer Information ans Gehirn verknüpft.
Es ist auch oft mit Speichelfluss damit dann eben auch verbunden. Selbst wenn man an die Aromen denkt, darüber sprechen wir hier ja auch, dass wir über Gerichte nachdenken und man denkt zum Beispiel an eine Zitrone und sofort wird die Zunge wässrig.
Oh ja. Und diese, also ich meine unsere Grundgeschmacksrichtung, süß, salzig, bitter, sauer und eben auch Umami, nehmen wir über den Mundraum, über diese Rezeptoren auf. Wie gesagt, sobald ein bestimmter Stoff
die Zunge quasi berührt.
Berührt, genau. wird eine Information ans Gehirn entsprechend weitergeleitet und alles andere, also was weiß ich, alles, was wir riechen, alles, was
also
über
so
die Worte.
Aromen oder
exakt,
sowas.
Exakt. Alles, was über die Worte floral, süß, salzig, sauer, bitter, umami hinausgeht.
Genau.
Genau.
Kräuterig.
Versuch mal eine Zitrone zu beschreiben, wie die riecht. Genau, floral, kräuterig, etc. Genau, rauchig.
Ja.
Auch Schärfe, keine Grundgeschmacksrichtung. Obacht, Fingerchen wieder eingepackt. All diese Aromen nehmen wir über die Nase wahr.
Weil Schärfe
ist eigentlich eine Verbrennung.
Genau. Das, du würdest ja auch Schärfe merken, wenn du dir eine Chili an der Lippe reibst oder der Tampon nach dem Chili schneiden.
Ich wollte einfach nur ins Auge, also du weißt schon, schneidest ins Auge. Chili und steckst
sagen
ins
wir,
Auge.
Sagen wir mal ganz allgemein, Schleimhäute.
Exakt, die Schleimhäute.
Wenn man eine Chili lange genug an den Fingern hat, merkt man es auch irgendwann an der, nicht Schleimhaut, sondern einfach an der Haut.
Und also man kennt ja auch dieses Phänomen, wenn man stark erkältet ist, hier Nasennebenhöhlen sind dicht, Heuschnupfen, also all diese Dinge, wo man eben ganz schlecht riecht oder nahezu gar nicht riecht, dass dann irgendjemand schon mal gesagt hat, boah, ich schmeck überhaupt gar nichts. Doch, doch, du schmeckst was, du schmeckst aber eben süß, salzig, bitter, sauer und umami.
Und dann du, ich glaube, also es gibt ja zum Beispiel auch Leute, die nicht mehr riechen können.
Ja.
Da trainierst du dann natürlich den Geschmackssinn, glaube ich, nochmal anders, weil du natürlich sehr viele Aromen und dadurch auch sehr viel von dieser sensorischen Erfahrung von Geschmack über die Nase aufnimmst, bist du vielleicht auch gar nicht so trainiert auf der Zunge oder deine Aufmerksamkeit liegt nicht so krass auf
genau
der Zunge.
Das.
Weil wenn du mal irgendwie für eine Woche nicht riechen kannst und dann denkst, ich habe keinen Geschmack mehr, ja, wahrscheinlich, wenn du das dann plötzlich 3-4 Monate oder ein ganzes Leben hättest, wäre das dann auch schon wieder was anderes.
Ja, und es ist auch, also ich finde das total spannend. Ich liebe ja, also Sensorik ist einfach ein Rabbit Hole, wo ich mir einfach Kopf über rein schmeiße, weil ich das immer, für mich ist das so eine Art gehirninternes Sudoku. Und ich liebe so ein bisschen zusammen zu puzzeln oder nach der Lösung zu suchen. Was schmecke ich hier gerade alles und was fehlt möglicherweise? Wie setzt sich das zusammen? Und wir haben in irgendeiner Folge, ja, es wird wahrscheinlich eine Zitronenfolge gewesen sein, da haben wir schon mal drüber gesprochen, dass es, wenn man wirklich sich quasi die Nase zuhält, ach genau, was, wir haben, glaube ich, Limette und Zitrone versucht voneinander zu unterscheiden und haben uns die Nase zugehalten und es ist halt so, dann war es so ganz erstaunlich zu schmecken, wie süß Zitrone eigentlich ist, wie sauer, also dass wir auch bitter auf einmal ganz stark wahrgenommen haben so und dann machst du die Finger von der Nase und ist vollkommen klar, das ist eine Zitrone. Und dass du das vorher, wenn du dir die Nase zuhältst, auch Zitrone und Limette gar nicht so sehr unterscheiden kannst. Und was ich daran halt auch noch so spannend fand, also natürlich einfach diese Komponente Nase, welche Grundgeschmacksrichtungen sind eigentlich in der Zitrone, über die du dir gar nicht so viele Gedanken machst?
Dass zum Beispiel in der Schale Bitterstoffe drin sind.
Ja.
Aber jetzt müssen wir auch mal direkt unsere Nase bzw. unseren Mund in was reinhalten, finde ich, bevor wir mal auseinanderpflücken, was dieses M, dieses S und dieses G eigentlich bedeutet.
Genau, da geht es bei uns, wir machen mit euch zusammen einen kleinen Versuch. Und zwar Stichwort Geschmacksverstärker. Wir haben ein kleines Experiment vorbereitet und zwar hält die Anke gerade ein Glas mit einer MSG-Lösung in der Hand. Also wir haben eine Prise MSG, eine Prise Glutamat in Wasser aufgelöst.
Ich weiß gar nicht, was wir jetzt machen, deswegen leitest du mich einfach an.
Und wir haben vorbereitet ein Schüsselchen mit geschnittener Wassermelone. Und ich würde sagen, dass wir jetzt beides erstmal getrennt voneinander probieren. Also wir probieren jetzt erstmal, wonach schmeckt eigentlich diese Umami-Lösung? Schmeckt die irgendwie nach Hühnerbrühe? Was ist da los? Dann probieren wir getrennt die Melone und dann gucken wir mal, was passiert, wenn wir ein bisschen von dieser Lösung auf die Melone drauf machen. So, du schlürfst schon.
Also ich finde, dass diese Umami-Lösung sehr dezent schmeckt und dass ich mich wirklich darauf konzentrieren müsste, ganz hinten kommt so ein leichtes Brühegefühl.
Mhm.
Ganz hinten wird es dann quasi mehr im Sinne von, es regt den Speichel an.
Vorne hast du wirklich Wasser. Ich finde, Moment, ich rieche tendenziell nichts.
Nee, ich rieche gar nichts.
Also es sieht einfach aus wie ein Glas Wasser. Und hinten merkst du, dass da so ein wirklich so ein Hauch Brühe.
Ich habe hier auch diese mal die Packung MSG.
Wunderschöne goldene Dose.
Und die riecht jetzt auch nicht super intensiv, sondern die riecht halt auch so, die riecht ein bisschen herzhaft. Die riecht aber zum Beispiel, manche Leute sagen ja, MSG ist auch so ein bisschen salzig. Ich finde, Salz riecht viel spitzer. Das zieht dir viel mehr in die Nase und das, also MSG riecht sehr rund.
Also ich finde, man hat auf jeden Fall so einen ganz, ganz kleinen Hauch von so einer gekörnten Brühe, ja. Aber wirklich, wirklich so eine Messerspitze gestreckt in was weiß und was nach nichts riecht.
Ja, oder vielleicht auch so eine sehr gute Hühnerbrühe.
Oder ich war gerade auch ein bisschen bei einem getrockneten Pilz. So, aber
ja,
wirklich
ich finde,
so
Pilze haben ja, genau,
so Hint.
Pilze haben ja dann schon auch diesen...
Dieses Erdige.
Genau, und dieses, ich will nicht sagen fischige, aber so dieses
ja,
leicht...
Ja, ich weiß, was du meinst. Hm.
Ne?
Und da finde ich, ist das echt ein bisschen...
Man merkt halt einfach, dass es was extrem Pures ist.
Ja.
Das ist ja...
es regt aber wirklich einen Speichelfluss
es
ein bisschen
ist total, an. Es ist total krass.
Aber du hast das, nicht... Du hast nicht das Mundgefühl und wir haben gerade wirklich Glutamat rein in Wasser aufgelöst und ein bisschen getrunken. Du hast nicht das Gefühl, als hättest du dir gerade irgendwie gekörnte Brühe oder einen Löffel,
nee,
Maggi reingezogen.
Nicht.
Ne? Null. Das ist wirklich viel, viel gestreckter. Also das ist bei weitem nicht mit irgendwie Maggi oder auch irgendwie Sojasauce in Wasser aufgelöst zu vergleichen. Das ist so, ja, also ganz super dezent. So, und jetzt probieren wir einfach mal die Wassermelone. Also ich glaube, der Mundraum ist jetzt ja schon, Mundraum ist so ein bisschen aktiviert, aber...
Soll ich jetzt nochmal
spülen?
Einmal Wasser spülen. Zwischentrinken?
So, Wassermelone. Wir haben eine
kleine
Wassermelone
jetzt
am Start.
Bei dem Wasser habe ich das nicht, dass meine Zunge dann noch nachnässt quasi. Und das bei diesem MSG schon.
Das ist eine sehr blasse, bisschen fade Wassermelone, muss man mal sagen. Ja. So, und jetzt gehe ich rein. Jetzt mache ich tatsächlich mal so ein ganz kleines bisschen, so ein Löffelchen von meinem Wasser-MSG, von meiner Lösung, mache ich jetzt mal auf die Melone drauf. Ist mehr. Schmeckt mehr nach Wassermelone.
Mhm.
Nicht so, dass du denkst, das ist jetzt hier irgendwie Tabak, also du weißt schon, ein Vape oder ein Hubba-Bubba, sondern
nee.
Es schmeckt einfach nur ein Ticken intensiver nach Wassermelone.
Aber weißt du, was ich jetzt nochmal mache?
Aha.
Ich mache das Pulver jetzt auf und sprinkle ein bisschen Pulver da drauf.
Ich finde, wenn du... Also wenn dieses weiße Pulver da gerade so vor dir liegt und du da mit dem Löffel reinnimmst, sieht ein bisschen falsch aus. Aber gut, es kommt auf jeden Fall eine Salzigkeit. Ich finde es wirklich intensiver.
Also ich finde mit dem Wasser, was ja wirklich ordentlich verdünnt war, hat man einfach gemerkt, es schmeckt irgendwie mehr nach Wassermelone.
Und jetzt kommt auf einmal eine kleine Hühnerbrühe durch.
Ja, das ist natürlich eigentlich nämlich auch nicht dafür gedacht, dass man das so...
Ja. Nee, eigentlich dippst es nicht rein. Und immer, also nicht vergessen, MSG wird auch zum Kochen in vielen Küchen dezenter eingesetzt als Salz. Also, dass du mehr salzt und MSG wird halt einfach nicht, also es wird nicht einfach ein Esslöffel MSG irgendwo reingerührt,
nee.
Sondern es wird wirklich eine Prise drauf gemacht. Und wenn wir jetzt genau diese Prise auf zwei Bissen Melone machen, ist es natürlich ein harter Verstärker.
So, und nach unserem kleinen Taste-Test müssen wir jetzt mal so ein bisschen in die Chemie rein, beziehungsweise hinter diese Buchstaben, beziehungsweise dahin, was MSG eigentlich bedeutet.
Glutamat ist eine, also ich nehme euch jetzt einfach mal mit ins Rabbit Hole, herzlich willkommen. Glutamat beziehungsweise Glutaminsäure. Davon gibt es ein paar. Es gibt nicht das eine Glutamat. Deswegen wird es auch ganz streng genommen Mononatriumglutamat abgekürzt, also benannt. Aber davon gibt es eigentlich noch einige. Und das sind Teile von Proteinen. Also wenn man sich so den Aufbau von Proteinen anguckt, dann gehört da Glutaminsäure dazu. Und das gibt es sowohl in unserem Körper, im menschlichen Körper, ist natürliches Glutamat drin, als auch in verschiedenen Lebensmitteln. Also das ist nicht nur ein künstlich hergestelltes weißes Pulver, was sich irgendjemand ausgedacht hat, damit wir alle dick werden. Nein, das ist ein in uns natürlich vorkommendes, eine Substanz.
Und in dem Moment wird ja auch schon die Behauptung, ich vertrage kein Glutamat, ein bisschen ad absurdum geführt.
Weil Glutamat kommt, natürliches Glutamat oder Glutaminsäure kommt in unserem Körper vor und hat dort wirklich verschiedenste Aufgaben. Also mal geht es um Nerven, Neurotransmitter und so weiter und so fort. Also gibt's einfach. Und es gibt eben auch viele, weil es eben ein Baustein von Proteinen ist. Und ne, die sind einfach all around. Und es gibt eben auch viele Lebensmittel, in denen natürliches Glutamat vorkommt. Wie zum Beispiel, haben wir schon oft besprochen, die Tomate, Pilze, Sellerie. Und dann stellt man auch fest oder kann man messen, dass Glutamat in vielen gereiften, aka fermentierten Lebensmitteln vorkommt. Sojasauce, also, Parmesan.
Genau. Bei Käse ist es grundsätzlich zum Beispiel drin, aber auch zu Camembert oder sowas, ne?
Ja.
Wir sind auch bei einer Sardelle, bei einem Thunfisch.
Ja. Da sind Algen, wir zum Beispiel ohne Ende auch. Algen.
Genau. Pilze haben wir auch schon gesagt.
Und also von daher, das ist, es kommt in vielen unbehandelten Lebensmitteln vor. Es kommt aber auch, weil das da auch wieder was mit der Zersetzung von Aminosäuren, von Eiweißen und so weiter zu tun hat, kommt es eben auch verstärkt in gereiften und fermentierten Lebensmitteln vor. Und MSG wurde, also können wir als Fazit ziehen, es wurde nicht erfunden, sondern wenn überhaupt, wurde es entdeckt. Und zwar 1908 von quasi unserem Taufpaten Kikune Ikeda. Ich vermute, dass ich ihn falsch ausspreche. Das ist ein japanischer Chemiker, der unter anderem, der hat so Forschungsreisen unter anderem auch nach Deutschland tatsächlich gemacht. Ich glaube nach Leipzig. Und es gibt so einen Mythos, dass er ausgerechnet in Deutschland, weißt du, kommt ein Japaner mit dieser fantastischen Foodkultur, für die auch Umami eigentlich irgendwie längst da ist, kommt nach Deutschland und stellt sich die Frage, was ist der Geschmack in deren Essen? Warum? Und also es gibt dann immer so dieses Gerücht von wegen, der japanische Chemiker hätte sich gefragt, was ist im deutschen Essen drin, dass die alle so groß werden? Das halte ich alles wirklich, also ich bin 1,59 Meter groß, I doubt it, also.
Aber heute stellt man sich ja aber zum Beispiel auch die Frage, warum zum Beispiel Menschen, die in so Blue Zones leben, das sind so Gebiete, in denen Menschen besonders alt werden, warum die ausgerechnet dort besonders alt werden. Und
Antwort ist immer Olivenöl.
Ja, aber es gibt zum Beispiel in Japan oder so gibt es, oder in, ich weiß nicht, ob es Japan ist, in irgendeinem asiatischen Gebiet gibt es auch solche Blue Zones und da ist ja jetzt Olivenöl nicht so ein großes Thema. Deswegen ist es schon auch immer noch die Frage, ob es an der Ernährung liegt.
Ja.
Und
naja, und also es ist aber so ein bisschen dieser Mythos, hat er sich gefragt, also diesen Zusammenhang von wegen, warum sind irgendwie die Deutschen so groß und hat das was mit der Ernährung zu tun? Oder das ist so ein bisschen die andere Idee, könnte aber auch zusammengehen. Er hat einfach im Essen, was weiß ich, im Spargel, im Schnitzel, wo auch immer, er hat etwas geschmeckt und hat sich gefragt, was ruft das hervor? Mhm. Und zwar, er hat Umami geschmeckt. Mhm. Er hat die fünfte Geschmacksrichtung. Genau dieses Herzhafte, dieses Fleischige. Weshalb wir so heißen, wie wir heißen. Das hat er geschmeckt. Und er hat sich halt wirklich als Chemiker gefragt, was erzeugt das?
Mhm.
Und da sind wir noch nicht ganz bei den, obwohl das, ich wollte gerade sowas sagen, wie dann sind wir noch nicht ganz bei den Geschmacksknospen, aber das weiß ich schlicht und ergreifend nicht. Ich weiß nicht, wie viel wusste Kikune Ikeda über Geschmacksknospen, die Wahrscheinlichkeit, dass er da eine Menge wusste, ist klar, weil wir haben ja schon mal sowas gesagt wie süß schickt die Information ans Gehirn, hier kommen Kohlenhydrate, hier kommt Energie.
Bitter zum Beispiel, das was giftig ist.
Ja,
so,
wirklich, also da springt das Urhirn mehr oder weniger an und sagt,
Kinder nicht so.
Spuck das bitte aus, ja. Deswegen mögen Kinder keinen Kaffee, keine Artischocken und so weiter. Sauer ist eigentlich auch so ein bisschen Warnung, aber ist auch klar, wie sauer hervorgerufen wird. Und zum Beispiel salzig ist die Information, hier kommen Elektrolyte.
Mhm.
Das heißt, Kikune Ikeda hat sich im ersten Schritt gefragt, also es ist ja klar, süß wird durch quasi Saccharose erzeugt, salzig wird durch Salze erzeugt und so weiter. Und er hat sich gefragt, was erzeugt Umami? Was erzeugt die fünfte Geschmacksrichtung? Also das finde ich ehrlich gesagt schon mega Step und finde es auch
vor
nach
allen
wie
Dingen,
vor.
Weil Umami ja auch so nah an salzig dran ist.
Ja,
ne?
Also, das zu unterscheiden, das wirklich sensorisch zu unterscheiden, zu sagen, nein, das ist nicht salzig, was ich hier gerade schmecke, sondern das ist was anderes.
Deswegen ist es auch nicht so, dass man Salz und Umami 1:1 ersetzen kann, / sollte, sondern dass die beiden sehr gut eben auch zusammen funktionieren. In Sojasauce zum Beispiel ja
exakt,
auch.
Exakt.
In Fischsoße.
Und also wir können das ja ruhig schon mal vorwegnehmen, weil ich finde, eigentlich sollte er irgendwie einen Nobelpreis allein dafür kriegen, dass er gesagt hat, es gibt diese fünfte Geschmacksrichtung und ich mache mich jetzt auf den Weg und möchte wissen, was ist die Information, an die ans Gehirn gesendet wird? Was erzeugt das? Und davon bin ich allein schon so begeistert. Und um die Sache abzukürzen, die Information, die ans Gehirn gesendet wird, lautet, hier kommen Proteine. Weil wir haben ja gelernt, dass Glutamat quasi ein oder Glutaminsäure ein Baustein von einem Protein ist. Und exakt das ist die Information, die ans Gehirn gesendet wird. Hier kommen Aminosäuren, hier kommen Proteine.
Und unser Körper besteht ja aus Proteinen. Und dieses Gefühl, man möchte mehr essen davon, ist ja auch sowas, ja, weil dein Körper braucht Proteine, um quasi überhaupt zu funktionieren. Also wie Kohlenhydrate kann man ohne Probleme weglassen. Bei Salzen wird es irgendwann auch schwierig.
Wird auch ein bisschen
dann
schwierig.
So, aber ohne Proteine geht es halt nicht.
Ja.
Und deswegen ist es halt auch so dieses, dass Glutamat bzw. umami-haltige Lebensmittel nicht so eine eingebaute Fressbremse haben.
Und was eben so, also er hat das eben als Chemiker untersucht und nicht einfach nur als begeisterter Foodie, sondern der hat da, also ich habe versucht, mal wirklich dahinter zu kommen, was hat er da eigentlich gemacht, weil es gibt immer so diese Abkürzung von wegen, er hat Algen ausgekocht und dann daraus so Lösungen extrahiert. Und ich habe halt mal ein wirklich relativ langes Interview mit einer Lebensmittelchemikerin, Victoria Ganz, liebe Grüße, geführt. Und sie hat schon für Dummies versucht zu erklären, was der da gemacht hat. Und ich glaube, ich bin bei der vierten Schleife einfach ausgestiegen. Also dieses, und dann noch das dazu, damit das ausflockt und dann das dazu,
okay,
damit das ausflockt.
Okay, aber am Ende hat er quasi geschafft, MSG zu isolieren.
Exakt das, genau. Er hat am Ende, also er wusste auch eine Zeit lang, wusste er überhaupt gar nicht, wonach er sucht. Er wusste nicht, also was ist es, also er hat ohne Ende eine Form von Miso gekocht, weil natürlich, also von eine Form von, nicht Miso, Quatsch, eine Form von Dashi. Mhm. Also er hat einen Eigensud gekocht, weil natürlich in Dashi ohne Ende dieser Umami-Flavor drin ist. Und dann hat er halt wirklich, also da auch die Ratio sehr krass verändert, wie viel Alge zu Wasser und so weiter. Und hat das eben über, also das hat er auch nicht irgendwie an einem Wochenende. Und dann gibt es das immer in so einer Doku, in so einem schnellen Schnitt. Und natürlich hat er an einem Wochenende, nein, das hat Jahre gedauert. Das
ja,
hat
deswegen
ewig gedauert.
Ist Forschung auch so was Langwieriges, weil du ja erstmal nicht weißt, wonach du suchst. Dann tastest du dich immer weiter ran. Dann bist
du den Hauch einer Idee, was du
ja
isolieren könntest.
Dann musst
klappt
du erstmal gucken,
nicht,
wie du das isolierst und so. Das ist schon.
Und am Ende des Tages kam er dahinter, es ist Glutamat, es ist Glutaminsäure, was die Geschmacksrezeptoren anspricht und eine Information sendet und eben Umami auslöst.
So.
Und daraufhin hat er, also ehrlich gesagt, die Forschungsergebnisse haben. Also ich bin total enttäuscht, weil die überhaupt nicht einschlugen. Es hat nicht irgendwie, haltet die Druckerpressen an, wir haben hier diese Information, sondern es hat, naja, also ehrlich gesagt hat es keinen so richtig interessiert, was ich einen totalen Skandal finde. Und daraufhin hat er auch angefangen, daraus quasi Glutamat als Gewürz auszubauen und zu verkaufen. Und das hat zumindest in weiten Teilen Asiens dann so langsam funktioniert.
Und trotzdem ist es ja so wie du das gerade erklärt hast, völlig unproblematisches Zeug. Aber warum ist es denn so, dass MSG so einen schlechten Ruf hat?
Mhm.
Und warum ist es so, dass bei uns oder sagen wir mal in vielen Haushalten Essig, Zucker, Salz einfach rumsteht als Gewürz, aber ein Pöttchen MSG oder ein Tütchen MSG oder ein Streuer-MSG oder eine Mühle-MSG haben wir nicht zu Hause rumstehen.
Und stattdessen hängen sogar, und das tut mir dann wirklich immer wahnsinnig leid, es hängen oft vor allen Dingen in asiatischen Restaurants, egal ob japanisch, koreanisch, chinesisch, vietnamesisch, Thai, hängen häufig Wimpel im Fenster, wir kochen ohne Glutamat. Oder so ein Bepper auf der Speisekarte, wir kochen ohne Glutamat. Und ich möchte noch einmal ganz kurz, bevor du uns gleich diese hanebüchene Geschichte erzählst, möchte ich einmal noch ganz kurz anmerken, dass 1908 war das, als Kikune Ikeda da seinen Durchbruch hatte und dann so ganz langsam anfing, dieses Gewürz herzustellen. Zu einem ähnlichen Zeitraum, ich glaube sogar 4 Jahre früher, passierte in Europa, vor allen Dingen Deutschland, Österreich, passierten ganz ähnliche Dinge und Lebensmittelchemiker, oder ich glaube damals haben sie sich noch nicht so genannt, aber zumindest Chemiker, haben sich damit befasst, Fertigsuppen und Brühwürfel herzustellen.
Und das ist eigentlich auch nichts anderes.
Und es ist tendenziell überhaupt nichts anderes. Also da ging es auch um die Zersetzung von Aminosäuren. Die hatten nicht unbedingt diesen sensorischen Forschungsauftrag, um zu gucken, was erzeugt Herzhaft, sondern bei denen ging es wirklich darum, wie schafft man mit wenig Geld,
wie kriegt man die Bevölkerung versorgt?
Genau, wie kriegt man die Bevölkerung versorgt? Exakt das. Und das halt dann natürlich irgendwie so diesen Brühwürfel, wo du dann irgendwie Wasser drauf kippst. Damit haben dann 20 Leute haben Suppe oder sowas. Das war so die Idealvorstellung.
Ja, und im Krieg kannst du das halt auch mitnehmen, ne?
Exakt.
Kannst du dir halt auch in deinen Soldatenstiefel reintun, so einen Brühwürfel.
Naja, und der Brühwürfel landete dann natürlich, wie wir alle wissen, nicht nur im Soldatenstiefel, sondern einfach in jedem Supermarkt, in jedem Tante-Emma-Laden. Und ich bin definitiv mit einer Flasche Maggi im Haushalt aufgewachsen. Ich bin definitiv mit so einem Fondor-Streuer aufgewachsen. Ich glaube, gekörnte Brühe und auch diese Brühwürfel in, du weißt schon, diese goldene Verpackung.
Ja, in Osteuropa sind wir im Vegetarbereich. Das ist eigentlich genau dasselbe. Fondor, habe ich das Gefühl, ist auch eher sowas Ostdeutsches, weiß ich aber nicht.
Also ich erinnere mich auf jeden Fall an diesen Streuer. Der ist mittlerweile gewichen, aber so ein kleines Fläschchen Maggi steht auf jeden Fall immer noch bei uns. Und das ist so ein irgendwie gefühlt urdeutsches Ding. Es macht sich überhaupt niemand Gedanken darüber, dass man sich eben diese braune Glutamatpampe auf sein gekochtes Ei zum Beispiel drauf träufelt. Und
dabei wäre MSG viel besser zu dosieren. Ich muss sagen, ich nehme es mit erfreulichem Blick wahr, dass manche Restaurants auch den Gegenwimpel hängen haben. So in einem Malatang-Laden, wo ich gerne hingehe, hängt in all unseren Brühen das Fleisch und MSG drin, wo ich so denke, ja, here for it, so, there's no shame in MSG. Aber warum ist denn da so viel Shame eigentlich drin? Genau. Also die kurze Antwort lautet Rassismus, muss man einfach mal so sagen.
Anti-asiatischer Rassismus ist unglücklicherweise wirklich die Antwort.
Und tatsächlich, vielleicht habt ihr auch schon mal den Begriff des China-Restaurant-Syndroms gehört.
Chinese Restaurant Syndrome.
Genau. Und 60 Jahre, nachdem unser japanischer Freund MSG quasi gefunden hat, hat ein Mann, der Homan Kwok sich genannt hat, vielleicht hieß er so, einen Leserbrief geschrieben an das New England Journal of Medicine. Und da hat er
Also eine Mediziner-Fachzeitschrift.
Ja, genau.
Von Medizinern für Mediziner.
So, um mal so einen kleinen Auszug von diesem Leserbrief zu zitieren. Da hat er geschrieben, seit einigen Jahren, die ich in diesem Land lebe, habe ich jedes Mal, wenn ich in einem chinesischen Restaurant esse, ein seltsames Syndrom. Das Syndrom, das normalerweise 15 bis 20 Minuten nach dem ersten Gang beginnt, hält etwa 2 Stunden an, ohne dass es zu einem Kater-Effekt kommt. Die auffälligsten Symptome sind Taubheitsgefühle im Nacken, die sich bis in die Arme erstrecken, generelle Schwäche und Herzrasen. So, und er führt das auf das Glutamat im Essen zurück, also auf das MSG. Und tatsächlich.
Und der Titel von diesem Leserbrief lautet Chinese Restaurant Syndrome?
Genau. Da wird wahrscheinlich die Redaktion den Titel gegeben haben, weil normalerweise in der Art, wie gearbeitet wird, in Zeitschriften machen die Leute die Überschriften nicht.
Ja,
die Leute,
wo 1968, die man weiß es nicht, aber auf jeden Fall hat sich irgendjemand dafür entschieden, diese Überschrift für diesen Leserbrief zu wählen.
Genau, und tatsächlich ist es aber so, dass man das dann auch in Studien untersucht hat, weil man denkt sich natürlich zuerst mal, da schreibt ein vermeintlicher Arzt einen Leserbrief in der Fachzeitschrift, dann steht da auch noch dieser markige Titel drüber mit Syndrom, wo man sofort eigentlich als Laie denken würde, ja, da wird es ja wohl irgendwelche Studien gegeben haben. Tatsächlich hat es keine Studien gegeben, es hat danach Studien gegeben und da konnte kein Zusammenhang nachgewiesen werden.
Und das Ding ist, ich habe eine Podcast-Folge mal darüber gemacht und da ging es auch so ein bisschen um die Frage von dieses Fachmagazin, diese Leserbriefseite soll, also es gibt Stimmen, die sagen, dass die so eine Art Trollseite war, dass es so eine Art Gagseite war. Dass da
ganz ich meine, Leserbriefseiten sind ja heute eigentlich auch analoges Trollen, ne?
Ja, eben, genau. Wenn du nicht weißt, was eine Facebook-Kommentarleiste ist, dann schreibst du einen Leserbrief. Und das war, also angeblich war es 1968 in dieser Medizinerfachzeitschrift. Da gibt es ja vielleicht auch Leute, weiße Männer, die komischen Humor haben und denken, bin jetzt mal irgendwie öffentlich witzig, haha.
Ragebait, aber mal, auf analog.
Ich schreibe jetzt mal einen witzigen kleinen Leserbrief. Und es gibt einigermaßen viele Stimmen, die halt sagen, dass sich diese Leserbriefseite exakt so zusammensetzt. Und dann gibt es eben auch noch so ein bisschen diesen Mythos um diesen Adressaten. Es gibt Leute, die sagen, es gibt diesen, wie heißt er, Human Quark. Und es gibt Forschungsergebnisse von ihm. Und es gibt Leute, die sagen, nee, den gibt es überhaupt gar nicht. Und allein der Name ist schon ein sehr schlechter Gag, nämlich sowas wie Human Quark und was so viel übersetzt bedeutet wie Human Piece of Shit, also
menschlicher Scheißhaufen.
Und deswegen, es könnte sein, dass das einfach alles ein einziges Troll, eine Trollbemerkung war.
Es gibt auch Leute, die wollen, also es ist nicht ganz klar, ob es ihn jetzt gab oder nicht. Zum Beispiel gibt es auch einen Podcast, This American Life, die sagen, sie kommen eher zu dem Schluss, dass es diesen Typen gegeben hat.
Es gibt auch jemanden, der freiwillig gesagt hat, das war ich.
Genau.
Howard sowieso.
Genau, also es ist nicht so ganz eindeutig geklärt. Auf jeden Fall, was geklärt ist, ist, dass in Studien kein Zusammenhang nachgewiesen wurde zwischen diesen Katergefühlen und dass es total unumstritten ist, dass es dieses China-Restaurant-Syndrom wirklich überhaupt nicht gibt. Und dass man auch so versucht hat, also es gibt dann ja auch so Blindstudien und Doppelblindstudien, so dass du wirklich auf jeden Fall ausschließen kannst, beziehungsweise du könntest auf jeden Fall nachweisen, wenn es diese körperliche Reaktion tatsächlich geben würde. Es ist so, manche Leute reagieren gegebenenfalls ein bisschen empfindlich auf Glutamat, aber das, selbst das ist nicht eindeutig bestätigt. Was tatsächlich viel wahrscheinlicher ist, vor allen Dingen natürlich nach so einem Leserbrief, nach so einem Ragebait, nach so einer Sache, die sich dann wirklich wahnsinnig weltweit auch ausgebreitet hat, so dieser antiasiatische Rassismus. Du hast auch aufgeschrieben, die Stimmung nach dem Vietnamkrieg war jetzt gegenüber.
Genau, weil also natürlich diesen Leserbrief in dieser medizinischen Fachzeitschrift, den haben ja gar nicht so wahnsinnig viele Leute gelesen. Was jetzt das eigentliche Problem war, dass halt später unglücklicherweise die New York Times ein Multiplikator war. Ja. Die haben irgendwie diesen Artikel hat, ich will niemandem böse Absicht unterstellen, vielleicht war einfach nur jemand sehr, sehr, einfach ein ganz schlechter Journalist und hat seine Quellen nicht richtig gecheckt und
du,
hat daraus
ich sag mal,
halt einen
das
Artikel
passiert
gemacht.
Heute immer noch.
Ja, absolut. Und also, dachte sich, oh, guck mal, da steht das aber doch, das ist ja eine medizinische Fachzeitschrift.
Auch damals sind die Leute schon über Stöckchen gesprungen, heute kommen die Stöckchen von anderen Leuten.
Exakt.
Auch da werden Sachen plötzlich viel größer, als sie sind.
Und dann war halt unglücklicherweise, die New York Times war ein Multiplikator dafür und hatte halt einen Artikel über dieses Chinese Restaurant Syndrome geschrieben und hat eben so getan, als wäre das einfach ein feststehender medizinischer Ausdruck. Als wäre das tatsächlich so. Und das ist auf einen leider sehr fruchtbaren rassistischen Nährboden gefallen. Und zwar zu dem Zeitpunkt stand die USA mitten im Vietnamkrieg. Es lief wirklich gar nicht gut. Die Mitteilungen über die Todeszahlen der US-Soldaten prasselten jeden Tag auf die Bevölkerung ein. Und das ist halt einfach ein sehr, sehr dankbarer Nährboden für, ach guck mal, das läuft scheiße. Jetzt ist auch noch das Essen dafür zuständig von Asiaten. dass es uns schlecht geht, weil man dann ja auch irgendwie, also was sollte Vietnam mit China in dem Falle zu tun haben? Also es ist einfach nur eine miese, miese Nummer.
Naja, alleine der Ausdruck China-Restaurant-Syndrom ist ja auch mega rassistisch, weil das ist ja wie zu sagen, Asien ist ein Land oder Afrika ist ein Land. Das ist ja mega, also die Restaurants, um die es da geht, das sind ja keine, also alleine der Begriff China-Restaurant ist schon Quatsch, weil wir ja auch sehr häufig schon darüber gesprochen haben, dass es in China sehr viele Provinzen gibt und eigentlich mit China-Restaurants gemeint ist alle asiatischen Restaurants. Exakt. Und das ist so, als würdest du sagen, also es ist ein europäisches Restaurant. Und was tatsächlich die wahrscheinlichste Erklärung ist für dieses vermeintliche China-Restaurant-Syndrom, ist ein Nocebo-Effekt. Das ist das Gegenteil vom Placebo, dass du nämlich schon denkst, danach geht's mir ja scheiße. Und dann geht's dir danach halt auch scheiße. Weil das Gehirn ist mächtig. Wenn ich an Zitrone denke, dann schießt mir der Speichel ein, weil ich mir selber, das ist ja noch nicht mal ein aktiver Denkprozess, sondern ein Reflex, dass du, wenn du an was denkst, dass dann eine körperliche Reaktion darauf quasi folgt.
Ja.
Und da muss man halt auch sagen, kann man sich natürlich auch einfach wieder abtrainieren, ne? Diesen Nocebo-Effekt. Man kann sich ja auch selber wieder umprogrammieren. Und
man könnte sich auch testen lassen, ob es vielleicht nicht die Glutaminsäure, sondern ob es vielleicht Antihistamine
Histamin
sind.
Weil natürlich
da könnte man vielleicht auch
fermentierte
mal
Lebensmittel, Sojasauce auf Histamin, das kann man wirklich sehr, sehr leicht testen, ob man darauf empfindlich reagiert, ob es nicht vielleicht auch sowas ist. Und wir haben ja hier auch schon mal vom Knoblauchkater gesprochen, wir haben auch schon öfter darüber gesprochen, wenn wir hier gekocht haben, dass wir uns erstmal 3 Liter Wasser reinziehen, weil es wirklich sehr salzig, sehr herzhaft und sehr lecker ist. Und auf eine Art ist das natürlich auch wieder eine gute körperliche Reaktion auch, dass wenn du dich ein bisschen zu viel einsalzt, dein Körper danach sagt, die Elektrolytedichte wird mir ja gerade ein bisschen viel.
Ja.
Schütt mal ein bisschen Wasser drauf.
Exakt.
Genauso wie wenn man bei Schärfe schwitzt, ist ja auch einfach nur eine körperliche Reaktion. Vielleicht sollte man auch da einfach mal nicht so sehr werten, sondern einfach irgendwie so auch so darauf vertrauen, dass der Körper dir schon auch, wenn man mal ein bisschen zuhört, einfach sagt, was er gerade braucht.
Ja.
Und dass der grundsätzlich schon ziemlich geil funktioniert, was ziemlich cool ist.
Und es wird ja immer, dem Glutamat wird dann immer so ein bisschen vorgeworfen, dieses, wenn du eine Tüte Chips aufreißt und da ist ja, oder ja doch, bleiben wir einfach mal bei den Chips oder bei den Erdnussflips und dann ist dann da eben der böse, böse Geschmacksverstärker dran und das sorgt dann dafür, dass ich komplett willenlos, quasi ferngesteuert, fremdgesteuert diese Tüte wegatme.
Ja, aber dann kannst du dich bei der Lebensmittelindustrie bedanken.
Exakt. Und es liegt dann auch, naja, also Glutamat ist immer noch kein Crack. Du kannst, das macht dich nicht willenlos. Also da ist ehrlich gesagt Alkohol die größere Gefahr, dass es dich irgendwie ausnockt, sondern Glutamat macht etwas sehr, sehr lecker. Du bist sehr wohl, auch wenn du Glutamat konsumierst, in der Lage zu sagen, da ist mega viel Zucker, Salz und Fett und es ist auch noch frittiert drin. Ich gönne mir das jetzt mal, aber vielleicht höre ich jetzt auch damit auf, wickel die Tüte zu. Nee, Vakuumierer. Vakuumierst du die Tüte einfach mal zu und am nächsten Tag oder keine Ahnung, eine Woche später, dann gehst du erstmal eine Runde zum Tennis und futterst eine Melone und trinkst 4 Liter Wasser und eine Woche später denkst du dir so, und jetzt esse ich den Rest. Also es macht dich es macht dich nicht willenlos.
Nee, aber das hat ja auch voll
viel. It's a you problem.
Ja, ich würde nicht sagen, dass es ein you problem ist. Ich würde sagen, dass es auch eine gesellschaftliche Komponente hat im Sinne von, wann isst man sich achtsam hin und isst eine Tüte Chips? Das macht man nicht. Man isst eine Tüte Chips, wenn man vorm Fernseher sitzt. Und wenn man nebenbei 100 andere Sachen macht.
Und, im Apéro.
Ja, und dann merkt man das nicht. Dann ist man nicht mit allen Sinnen achtsam dabei, die Tüte Chips zu essen. Und dann hast du natürlich, wenn du zwischendurch 10 andere Sachen machst, kein natürliches Gefühl für, wann ist denn jetzt eigentlich mein Bedürfnis nach dem, was ich da konsumiere, gestillt. Deswegen gibt es ja auch die Leute, die sagen, dass man nicht vom Fernseher essen sollte, um sein Sättigungsgefühl im Blick zu haben. Und unsere, also wir sind kein Achtsamkeitspodcast, ne? Es gibt andere Podcasts, in denen könnt ihr lernen, achtsam zu essen. Aber in dem Moment ist nicht Glutamat das Problem, sondern in dem Moment ist, wie unsere Gesellschaft funktioniert, das Problem. In dem Moment ist das Problem, wie wir sozialisiert worden sind. In dem Moment ist das Problem, dass man zum Beispiel auch gelernt hat, die und die Portionsgröße passt für mich. Man hinterfragt das gar nicht, weil das kann von Tag zu Tag auch mega unterschiedlich sein und so. Und dass Glutamat so lecker ist, ist ja erstmal was total Geiles. Aber das ist natürlich was, was man auch als ein Werkzeug handeln können muss.
Ja, exakt.
So.
Weil und Salz ist tendenziell auch eine Art von Geschmacksverstärker.
Auch Zucker, ja. Deswegen tun wir an Gebäck immer eine Prise Salz.
Exakt.
Deswegen tun wir an Tomatensauce eine Prise Zucker.
Auf jeden Fall, um die Sache lecker zu machen. Und es ist wie immer, ey, die Dosis macht das Gift. Und wie gesagt, wir haben am Anfang schon gesagt, Glutamat wird in vielen Küchen bereits eingesetzt, aber wirklich weniger als Salz.
So eine Tüte Glutamat hält.
Ja, okay. Also ich weiß nicht, wie lange ich die schon habe. Ey, bestimmt seit 5 Jahren. Locker. Und sie sieht immer noch so aus, als wäre da nichts raus.
Ja, ich habe wirklich gedacht, du hast die gerade aufgemacht. Das ist wirklich
ungefähr Jahre. Ich habe die wirklich schon lange. Und natürlich, also wenn man, je nachdem in welchen Teilen des Internets man sich so rumtreibt, Stichwort Quellencheck, natürlich findet man Studien darüber, dass Glutamat wahnsinnig schädlich ist. Weil diese Studien wurden gemacht, vor allen Dingen nachdem eben aufgrund der Times, I'm so sorry, dass ich es nochmal sagen muss, nachdem die das eben so multipliziert haben, diese Nachricht übrigens, es gibt da dieses, endlich haben wir die Antwort, warum es uns nach chinesischem Essen so schlecht geht, tralala, dann wurden Versuche gemacht und es wurden halt miserable Studien gemacht, es wurden miserable Versuche gemacht, dass den Probanden zum Beispiel, was du gerade erklärt hast, dieses, die einen bekommen eine Glutamat-Lösung und die anderen nicht, das darfst du denen aber natürlich vorher nicht sagen.
Nee, genau.
Und das wurde aber gemacht oder aber das halt, also wenn du eine Studie zu einer Substanz, zu einem Stoff machst, dann musst du das ja schon auch A, in den Mengen verabreichen, in denen du es konsumieren würdest und B, auf dieselbe Art. Es wurde Ratten wahnsinnig viel Glutamat in den Bauch injiziert mit einer Spritze. Und oh Wunder, es sind schlimme Dinge mit diesen Ratten passiert. Ja, natürlich. Komisch. Aber es ist ja auch was anderes, wenn du dir irgendwie, keine Ahnung, 3 Teelöffel Glutamat in Wasser auflöst und dir das spritzt.
Man kann Babys auch mit Salz um die Ecke bringen, wenn die davon zu viel zu sich nehmen.
Wir können uns mit Muskat töten, aber deswegen machen wir doch trotzdem eine Prise Muskat an unseren Kartoffelbrei. Also man muss halt immer auch so ein bisschen ins Kleingedruckte gucken, wenn man so, also erstmal, bevor man irgendwelche komischen Leserbriefe veröffentlicht und so tut, als wäre es eine medizinische Studie, vielleicht da noch mal ganz kurz gucken, ob das nicht doch ein Leserbrief ist. Und das andere ist dann, wenn man sich so Studien, also so Forschungsergebnisse anguckt, auch wirklich mal, sag mal, was genau haben die da eigentlich veranstaltet? Was haben die da eigentlich gemacht?
Ey, ich könnte dir aus dem Stand jetzt auch mal, könnten wir ein kurzer Beauty-Podcast sein und über Sonnencreme und Krebsstudien sprechen, wo auch, das macht Leon.
Ist auch ein
Skincare macht das für uns.
Danke Leon, Grüße gehen raus.
Das ist eben genau das, dass du dir halt so denkst, kein Mensch spritzt sich, Menschen spritzen. Spritzt man sich Crack, raucht man Crack?
Du, ich weiß es nicht.
Ja,
naja, auf jeden Fall
Glutamat spritzt man sich nicht, sondern Glutamat sprinkelt man. Und Jule, ich bin ehrlich gesagt dafür, dass wir jetzt auch mal ein bisschen Glutamat sprinkeln.
Wir müssen jetzt mal ein bisschen Glutamat sprinkeln, wir spritzen uns das nicht zu sehr. Sondern wir machen mal einen richtig geilen Gurkensalat.
Dass mal dein Glutamat jetzt hier auch wegkommt.
Anke, du kannst jetzt deinen ganzen Hass auf antiasiatischen Rassismus rauslassen und wir prügeln auf eine Gurke ein.
Ich wollte nämlich fragen, gesmashed oder gesnitten?
Es wird sowohl gesmashed, es wird erst gesmashed
und dann gesnitten, was noch übrig ist.
Ja, gut. Exakt. Für einen Trend sind wir ungefähr 1,5 Jahre zu spät.
Wir machen einen Smashed Cucumber.
Genau, und dieses Smashen ist auch nicht einfach ein willenlos drauf rumklopfen, sondern wir wollen, dass die Gurke so ein bisschen aufbricht, dass die so ein bisschen aufknackt, wie so eine Wassermelone. Und dann schnibbeln wir das nochmal ein bisschen. Und das hat einfach den Grund, dass du durch dieses Aufreißen eine größere Oberfläche bekommst.
Und auch eine schöne, ungleichmäßige Oberfläche. Ich finde, wenn man ein bisschen Fun ans Gemüse bringen will, einfach mal nicht alles gleich schneiden. Ich würde sagen, 2 Schläge noch. So.
Ja, perfekt. Ich Schnibbel der Wahl. Bisschen Knoblauch, bisschen Ingwer, bisschen Chili. Dann machen wir uns hier mal ein richtig schönes Dressing.
Soll ich mich um den Koriander kümmern?
Oh, sehr gerne. So, und jetzt kommen die Dinge, die auf keinen Fall optional sind. Und zwar besteht unsere Magie auf jeden Fall aus Salz, Zucker, MSG. Dann machen wir noch ein bisschen Sojasauce für noch mehr Umami dran. Sesamöl, geröstetes Sesamöl, ist einfach wahnsinnig lecker im Gurkensalat. Und Essig ist in dem Falle unser Reisessig. Ich könnte mir da aber auch eine kleine Limette sehr gut vorstellen. Oh mein Gott, will mich reinlegen. Ich habe gerade unsere kleine Vinaigrette mal probiert. Gott, ist das lecker. Ab die Gurke da rein, angeschmeißen, Coriander drauf. Das kann ich jeden Tag kiloweise essen.
Das ist einfach so lecker.
Ganz lecker finde ich das.
Ganz ist gut. Ich kann einen Eimer von essen. Und am nächsten Tag denke ich mir, ich hätte jetzt gerne noch mal einen Eimer Gurkensalat, bitte.
Das ist sehr, sehr schön rund einfach. Da ist einfach was Süßes, was Saures, was Salziges. Alle Geschmacksrichtungen bis auf Bitter sind da drin.
Ich finde, der gehackte Koriander gibt ein... It's giving a little bitter. A little
ich müsste bitter. Mich wahrscheinlich ein bisschen selber da rein gasleiten, dass ich so denke, da ist bitter auch noch. Aber es ist auf jeden Fall sehr voll, sehr rund.
Dieses Mundgefühl von dieser Gurke ist gut. Ich weiß nicht, ob irgendwelche, aber also manchmal muss ich da selber drüber lachen. Ich finde, dass dieses Mundgefühl, das ist schon was sehr Spezielles. Und ich weiß nicht, ob irgendjemand von unseren ZuhörerInnen oder du, ob ihr Brooklyn Nine-Nine, diese Comedy-Serie ab und zu guckt, da gibt es so einen Foodie-Character Boyle, der auch immer über das Mouthfeel spricht und dann einen auf die Fresse kriegt.
Naja, komm. Also ich verstehe schon, dass man das irgendwie ein bisschen prätentiös finden kann. Aber am Ende funktioniert zum Beispiel Soul Food so, dass es ganz oft weiche, breiige Sachen sind.
Ja, klar.
Und dass dir das was sehr Heimeliges gibt. Und am Ende führt eine knackige Gurke dazu, dass du oder eine Melone ein sehr freshes Gefühl hast.
Also Teil, warum wir zum Beispiel willenlos diese Chipstüte wegfressen, ist das Mouthfeel, weil es cruncht. Lass eine offene Chipstüte einfach mal
die Augen und
zwei Stunden.
Die Ohren auch.
Am besten noch neben einem Wasserkocher stehen und ich verspreche dir, du wirst sie anschließend nicht mehr leer machen wollen, weil
oder
sie
noch
wobbly sind.
Also noch so viel zum Thema Mundgefühl. Erdnussflips.
Ja, klar.
Wir sind doch am Ende von der Party schon nicht mehr zu gebrauchen.
Auf keinen Fall.
Manche sagen am Anfang der Party schon nicht. Und ich finde, so ein Gurkensalat ist auch wirklich was Schönes, um, wenn man zum Beispiel verschiedene Gerichte auf dem Tisch stehen hat, zwischendurch wie so ein kleiner Palate-Cleanser zu sein. Wenn du zum Beispiel aus der, war das in der Auberginen-Folge, wo wir Sichuan-Aubergine gemacht haben, dieses fette Aubergine mit Hackfleisch oder auch Sesamfolge, die Dandan-Nudeln.
Und da hier so ein Gurkensalat dazwischen?
Genau, und das finde ich nämlich zum Beispiel
total schön. Ja.
Ne? Ich bestelle
auch das, was, wenn ich chinesisch essen gehe und es ist in letzter Zeit, in den letzten Jahren war es meistens irgendein Sichuan-Restaurant. Das, was immer auf dem, was als erstes auf jeden Fall bestellt wird, ist definitiv Gurkensalat, weil das einfach, das musst du so daneben haben. So als einfach mal so Gürkchen dazwischen schalten.
Ist einfach dabei.
Ist einfach ganz, ganz lecker.
Ich muss sagen, eine faule Variante, oder sagen wir eine noch faulere Variante von diesem Gurkensalat ist, fertiges Chili Crisp nehmen. Weil da ist eigentlich fast alles schon drin, was in dem Gurkensalat drin ist. Und das einfach ein bisschen strecken mit Sesamöl, mit Reisessig oder Limette. Und ein bisschen frischem Knoblauch, dann spart man sich 1,5 Arbeitsschritte. Ich finde, manchmal ist man ja sehr, sehr matt. Da, also ich habe gerade auch schon auf deine Lauganma-Packung drauf geguckt. Da ist zum Beispiel MSG einfach auch drin.
Ja, klar.
Da steht dann halt meistens Flavor Enhancer drauf und das hat irgendeine E-Nummer. Ich weiß gar nicht, MSG wird ja wahrscheinlich auch irgendeine Stani-E-Nummer haben.
Mutti hat kurz gegoogelt, E621.
Ja. Das ist genau E621 nämlich drin. Und wenn man dann im Laogan-Ma-Bereich ist, ist man dann eben auch im Sichuan-Pfeffer-Bereich, glaube ich auch, ne? Genau. Und wenn wir mal so in den tibetischen Bereich reingucken, da gibt es auch so eine Form von Nudelsalat, von Gurkensalat, die sehr knoblauchlastig ist, wo nicht so unbedingt Chili dran ist. Mhm. Und Das aber manchmal, dann steht ja auf dem Tisch dann so ein Crispy Chili Oil drüber, drauf. Und da kann ich mir auch eigentlich nur vorstellen, dass da mal so ein kleines bisschen MSG drüber gesprinkelt wird. Es gibt auch einen ganz, ganz, ganz leckeren warmen Tofu-Salat, wo Tofu gekocht wird, wo auch ein relativ reduziertes Dressing drankommt. Mit ein bisschen Frühlingszwiebeln, ein bisschen Knoblauch, eigentlich nur ein bisschen Essig und ein bisschen Sojasauce, aber so wenig Sojasauce, dass es eigentlich noch hell bleibt, das Dressing. Da finde ich, muss auch ein bisschen der kleine Sprinkle nochmal drauf. Also, ich finde MSG super in so, auf Englisch heißt das Condiments, was ist das dann so?
Ist eine Beilage.
Ja, eine Beilage im Sinne von sowas wie eben Chili Crisp oder auch Gewürzmischungen oder sowas. Mm. So, wir haben ja mal Dukka auch gemacht. Da würde ich jetzt nicht standardmäßig Chili Crisp MSG reintun. Aber in solchen Sachen finde ich es halt perfekt. Weil man.
Es gibt noch so den kleinen Boost.
Ja, es gibt noch mal.
Es gibt noch so den kleinen Boost. Und ich meine, man kann ja auch immer mal gucken, was haben wir denn ansonsten schon so an Glutamat da dran? Weil wenn wir uns jetzt zum Beispiel so eine Bolognese, weißt du, klassisches Ragout aus Bologna, uns mal genauer ansehen, da haben wir die Zwiebeln, die wir anbraten. Werden Zwiebeln angebraten? Ja, auf jeden Fall.
Doch, ja.
Da kommt hier Sellerie. Ist, also eigentlich ist so am Ansatz ist Sellerie dran. Du hast angebratenes Fleisch. Gerne kommt da auch noch irgendwie in Pancetta. Du hast eine Tomate mit dran. Du hast für möglicherweise noch ein Schüsschen Rotwein, was irgendwie einreduziert. Das ist, und anschließend ballerst du dir auf diese Nudeln mit Hackfleischsoße, Hackfleisch-Tomatensoße, auch noch Parmesan drauf. Das heißt, it's a ton of natürliches Glutamat. Da kann man überlegen, vielleicht reicht uns das auch einfach. Ja. Vielleicht müssen wir da nicht noch mal ein bisschen nachhelfen.
Das ist aber ja auch gerade dieses, genau, ich würde es mir jetzt auch nicht auf eine Carbonara drauf machen. Mit Eigelb und mit Parmesan bzw. Pecorino. Ich würde es mir nicht auf Cacio e Pepe drauf tun. Und weil aber diese Art zu kochen, also sowas wie jetzt unser Gurkensalat oder generell chinesische Küche oft eben so pur ist und nicht da schon zehnfaches Glutamat durch sowas wie Tomate und Co. drin ist, passt, also funktioniert es halt in dem Moment, dass es dir dann halt nicht zu viel wird, weil wenn du mit Glutamat ein bisschen rumspielst, dann wirst du vielleicht auch irgendwann merken, da habe ich es jetzt leider gerade mal ein bisschen übertrieben, das war jetzt einfach ein bisschen zu viel und das ist dann irgendwie auch okay. Da muss man sich genauso rantrauen, beziehungsweise rantesten, wie an sein Salzlevel man sich rantesten muss.
Was ich wahnsinnig gut finde, ist, wenn man selber Gemüse einweckt. Mhm. Essiggurken, rote Beete und da halt an seine Wasser-Essig-Salz-Zucker-Lösung, wo dann möglicherweise noch die Gewürze A bis X vertreten sind, da eine kleine Prise MSG reingesprinkelt. Das finde ich sehr, sehr gut.
Ich finde zum Beispiel bei Eintöpfen, die eher so eine klare Grundlage haben, ich bin da vielleicht so im Minestrone-Bereich. Ich bin da vielleicht auch so im Bereich von der rheinischen Schnibbelbohnensuppe und sowas. Weißt du, da könnte ich mir dann halt auch vorstellen, oder eine gute deutsche Rindfleischsuppe, eine RKB. Da muss dann vielleicht mein Vater sich auch irgendwann dann nicht mehr den Teller dunkel färben mit Maggi.
Oh, interesting.
Also, das sind, ich finde, so Gerichte, wo so klassischerweise viel Maggi am Ende drüber kommt, kann man ja auch mal überlegen, wenn man jetzt sagt, ich möchte MSG in meinen Kochkünsten einbauen. Sowas halt, ne?
Was ich spannend fand, war in Indonesien, wurden ja sehr viele Gerichte an eben so kleinen Garküchen, die dann halt exakt ein, vielleicht zwei Gerichte verkaufen und dann wurden dann bestimmte Bestandteile einfach vor Ort zusammengemörsert, wie etwa Erdnusssoße in 46 verschiedenen Varianten. Einmal mit super viel Chili, einmal noch mit Kokos, einmal so und so. Und da waren halt einfach so diese Würzmenagen, also es gibt ja dann einfach so eine ganz spezielle, auch ein spezielle antrainierte Reihenfolge, womit der Koch, die Köchin, so dieses kleine Löffelchen füllt. Erst ins Salz, dann ins Zucker, Prise MSG, Chili, Knoblauch, Mörser, kommt kommt dazu, dann kommen die Erdnüsse, Mörser wieder rein. Und da fand ich es irgendwie, weiß ich nicht, das hatte sowas, ja, einfach so eine ganz normale Küchenpraxis, dass da halt einfach noch ein zweites weißes Pulver neben dem Salz, also ein drittes weißes Pulver neben dem Salz und dem Zucker steht. Und es wurde aber eindeutig viel dezenter eingesetzt. Und dann hatte halt auf einmal diese Erdnusssoße, die hatte eine solche Power, die hatte eine solche Wucht und kam dann eben auf, was weiß ich, es gab irgendein Rohkostgemüse oder zum Teil gedünstetes Gemüse und Rohkost gemischt, da noch irgendwie eine Handvoll Tofu und ein Spiegelei drauf und da halt irgendwie diese extrem geile, würzige Sesamsoße drauf. Und das war, auch das kann ich jeden Tag essen,
weil
es einfach so gut war.
Ich meine, wenn wir in den Gesundheitsaspekt reingehen wollen, dann ist es ja schon potenziell ein Problem, dass viele Leute sehr, sehr salzig essen und das für den Blutdruck vielleicht nicht so geil ist. Man aber halt manchmal das Gefühl hat, da fehlt jetzt eben noch dieses gewisse Etwas, wo man dann eben oft erstmal denkt, da fehlt noch ein bisschen Salz. In so einem Moment könnte man natürlich auch mal probieren, ob nicht vielleicht der Sprinkle Umami fehlt und man dann am Ende eben so auch salzärmer kocht, weil man halt nicht die ganze Zeit so übersalzt, weil man viel mehr rauskitzelt mit ein bisschen MSG.
Wo, ja, auf jeden Fall bin ich komplett bei dir. Einfach mal ausprobieren und nicht denken, es wird alles ein fürchterliches
Ende. Das ist auch kein
nehmen.
Cheaten, weißt du? Ich finde nämlich, das hat ja oft so ein, das ist so faul, aber das stimmt.
Nee.
Also es ist totaler Quatsch.
Salz
das ist im Kopf.
Benutzen ist ja auch nicht faul.
Genau.
Es ist einfach nur, es ist.
Oder am Ende noch ein bisschen Essig oder Zitrone rein, ist auch nicht faul.
Es ist einfach nur nicht gelernt, dass wir dieses zusätzliche weiße Pulver da stehen haben. Es ist möglicherweise gelernt, dass wir da eine braune Flasche stehen haben, die wir irgendwie völlig willenlos irgendwo reintröpfeln. Aber wehe dem, es ist halt eben Glutamat. Und das ist halt eben diese Schranke im Kopf. Und deswegen sind wir der große Aufklärungspodcast, weil wir diese Schranke gerne abbauen möchten. Was ich aber eigentlich noch sagen wollte, ist so dieses, die Leute essen zu salzig und könnten da eventuell mit MSG eine Alternative finden. Ja, ich glaube allerdings, dass das größte Problem in Bezug auf, was ist es, was die Leute ungesundes essen, sind hochverarbeitete Lebensmittel.
Total.
Wo komplett, also erstens, da kann man wirklich dann auch mal auf die Zutatenliste gucken und nicht nur, ob da Geschmacksverstärker drin ist, sondern an welcher Stelle steht das Fett, was ist das für ein Fett,
naja,
was ist da für ein Zucker drin.
Mehr als 15 Sachen drin.
Was ist da für ein Salz drin und eben dieses. Das ursprüngliche Lebensmittel wurde immer weiter und weiter und weiter und weiter verarbeitet und verändert, sodass von dem eigentlich Geilem, was da mal drin war, am Ende des Tages nicht mehr viel drin ist. Und das, finde ich, ist immer so dieses, Leute, ich finde es total super, wenn ihr euch mit eurer Ernährung auseinandersetzt und mit dem, was ihr so konsumiert. Aber bevor man eine Zutat, mal ist es Zucker, mal ist es Gluten, mal ist es Fett und mal ist es eben Geschmacksverstärker beziehungsweise MSG, bevor man diese eine Zutat, die ist das Böse, die müssen wir rauslassen, die müssen wir uns abgewöhnen, die ist hochgradig krebserregend, was auch immer. Naja, bevor wir diese eine Zutat verteufeln, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig und denke mir, nee, eine kleine Prise Zucker bringt dich nicht um. Und wenn du ab und zu ein Teilchen isst, guck einfach auf die Balance und guck, wie viel kochst du eigentlich selber, wie viel hochverarbeitete Lebensmittel isst du, gibt es da möglicherweise eine Schraube dran zu drehen, dass du vielleicht dich wieder irgendwie Lebensmitteln näherst, die nicht schon 5 Verarbeitungsschritte hinter sich gebracht haben.
Voll, wobei man ja sagen muss, diesen hochverarbeiteten Lebensmitteln, die sind ja so schädlich in Anführungszeichen, ich finde es jetzt auch nicht problematisch, wenn man sich alle 2 Wochen ein veganes hochverarbeitetes Schnitzel reinfährt. Weil da eben so viel Salz eben drin ist, weil da so viel Geschmacksverstärker zum Beispiel auch drin ist, weil da oft so viel Fett drin ist und so. Aber ich stelle schon bei mir fest, dass ich manchmal denke, ein bisschen weniger Salz wäre auch okay. Mhm. Und dass das finde ich schon auch, also das finde ich, trägt ja dann auch zu so einer Grundausgewogenheit bei. Weil eigentlich wollen wir ja ausgewogen sein. Eigentlich wollen wir uns nicht so viele Gedanken um unsere Ernährung machen. Aus vielen Gründen machen wir uns viele Gedanken um unsere Ernährung. Das haben wir ja auch schon ausgiebig besprochen. So, das ist einfach auch ein anstrengendes Thema eigentlich, wenn man seine Ruhe und eigentlich möchte man sich achtsam ernähren, eigentlich möchte man aber auch gar nicht darüber nachdenken. Es ist halt einfach ein Struggle.
Ja.
Und es ist auch voll okay, vom Fernseher sein Essen zu sich zu nehmen, weil das eben auch eine heimelige Gemütlichkeit hat. Es ist einfach so. Aber ich finde es eben gut, vielleicht auch das über das dahinter mal kurz nachzudenken.
Mhm.
So. Und ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall nicht mit der Handbremse in die neue Staffel Umami Town gestartet. Wir haben uns in Rage geredet.
Aber sowas war, ich habe Puls.
Und wir sind wirklich nicht diejenigen, die hier den Ruf von Umami retten müssen. Das haben echt schon ganz, ganz viele Leute vor uns gemacht. Auch toll erklärt. Also da, ne, wir hätten, glaube ich, eine Umami-Staffel machen können und hätten dann noch nicht alle Facetten und alle losen Enden besprochen und alles, was da eigentlich noch drin steckt. Und wir haben auch die ganze Politik eigentlich nur angerissen. Ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall einen guten Start in unsere neue Staffel hingelegt. Wir freuen uns wirklich wieder sehr, dass ihr dabei seid, dass ihr uns zuhört, dass ihr kommentiert, wenn ihr mögt. Bei Spotify kann man das zum Beispiel machen. Bei Apple Podcasts kann man das auch machen. Ihr könnt uns auch immer noch eine Mail schreiben, mail@umamitown.de.
Oh, da freuen wir uns wirklich sehr.
Und es gibt auch in dieser Staffel wieder Hausaufgaben.
Ja, natürlich Snacks is Ice.
Und wir haben ja eben schon über Chili Crisp gesprochen. Das ist wäre eine sehr schöne Hausaufgabe, wenn es die nicht schon gegeben hätte. In der
Ich glaube, die Brühe-Folge. Eine der ersten.
Ja, genau. Brühe im Dezember 2023. Ei, ei, ei. Excuse me, wir haben 2023.
Oh mein Gott.
Deswegen
machen wir jetzt was anderes. Wir reisen mal ganz kurz mit euch nach Vietnam. Du hast gerade schon gesagt, du liebst dein MSG an einem Condiment, an einer kleinen Würzsoße.
Ja, weil ich finde, dass es da einfach seine schöne Ausgewogenheit beziehungsweise seine schöne Eigenschaft in so eine Ausgewogenheit perfekt reinbringt.
Mhm. Und ich finde, dass die Magie der vietnamesischen Küche, die funktioniert ganz, ganz stark über Vielfalt im Sinne von Abwechslung, im Sinne von roh, gekocht, kalt, warm, süß, sauer, salzig. Also da passiert immer sehr, sehr viel.
Sensorisch auch schon wieder vom Mundgefühl. Das,
exakt, the mouth feel. Und in Vietnam wurde mir sehr, sehr häufig, und das ist etwas, was ich einfach extrem geil finde, mir wurde ganz oft so ein Körbchen mit, ich glaube, 6 oder 7 verschiedenen Kräutern einfach dazugestellt. Mhm. Egal was, es war jetzt nicht immer, aber ganz häufig sind eben frische Kräuter und auch wirklich verschiedene Kräuter, nicht nur Koriander, wobei das auch schon geil ist, aber halt eben jede Menge, das auch so ein Fishy Leaf und dabei, so Dinge, die auch alle unterschiedlich schmecken und die denen auch quasi unterschiedliche Wirkungsweisen in Bezug auf Immunsystem, entzündungshemmend, der Kreislauf anregend, was auch immer, das unterstützt ein bisschen die Verdauung und so weiter. Diesen Kräutern werden auch immer bestimmte Eigenschaften zugesprochen. Und das ist, also da wird nichts ausgependelt, sondern das ist einfach Naturheilkunde, könnte man sagen. Und das, finde ich, ist so ein schönes, was weiß ich, du hast da gerade irgendwie so ein in Fett ausgebratenes kleines Krebskrabbenomelett oder sowas und dann reicht dir aber jemand so ein Basket, so ein Körbchen mit Kräutern und dann wickelst du die da ein und dann ist es natürlich sensorisch total geil, weil du halt auch noch 7 verschiedene Kräuter hast, die irgendwie ein anderes pfeffriges Aroma etc. mit sich bringen und du tust deinem Körper auch noch was Gutes.
Aber wir haben kein Kräuterkörbchen als Hausaufgabe.
Wir haben leider kein Kräuterkörbchen. Also ich meine, ihr könnt euch Kräuterkörbchen schnappen und da ein bisschen MSG drauf sprinkeln. Nee, wir haben uns für die, oh mein Gott, ich werde es auf jeden Fall falsch aussprechen.
Ich würde sagen, Nuoc Cham.
Wirklich keine Chance. Nuoc Cham. Ich nenne es immer liebevoll die Everyday Table Sauce. Das ist eine Menage, die steht in Vietnam auf jedem Tischlein, egal wo ihr euch hinsetzt. Und das ist eine ganz fantastische, kleine, klare Würzsoße, sieht aus wie eine, nee, nicht wie eine Vinaigrette, die trennt sich nicht. Und zwar
weil wir keine Fettkomponente
haben. Eben, exakt, da ist kein Fett dran, sondern es geht um, die Basis ist tatsächlich Wasser. Und dann haben wir Zucker, wir haben eine Prise MSG, wir haben Fischsoße, Es gibt mittlerweile wirklich gute vegane, vegetarische Fischsoßen.
Die auch wirklich was anderes sind als Sojasoße.
Exakt. Also man kann es mit Sojasoße, man könnte es tendenziell ersetzen, aber eine Fischsoße hat eine
andere Dimension.
Exakt. Dir fehlt so ein bisschen dieses leicht Tranige. Aber für Leute, so einfach mal für den Anfang, wenn ihr keine Fischsoße habt oder möchtet, kannst du auch ein Löffelchen Sojasoße nehmen. Dann ist da Reisessig dran. Ab und zu wird dieser Reisessig natürlich auch mit Limettensaft ersetzt. Und dann sind optional Dinge wie, dass da richtig viel oder auch wenig Chili drin rumschwimmt. Und zwar mit Kern und allem und Knoblauch. Das sind so ein bisschen, ich habe die schon sehr oft in klar einfach bekommen, wo nichts man kann drin ist.
Das ja auch mit dem Chili und dem Knoblauch einfach aromatisieren und dann so abschöpfen, weißt du? Also, dass ja, genau. Man die da nicht mit isst.
Genau das.
Das ist ja irgendwie dann auch okay.
Und dann steht diese wunderbare Mischung, deswegen dieses Rezept, was ich da rausgefischt habe, mit 18 Löffeln heißem Wasser. Dieses heiße Wasser nimmt man einfach nur, damit sich der Zucker schneller auflöst. Man kann das auch mit kaltem Wasser anrühren, dann lässt es halt ein bisschen stehen, bis der Zucker sich halt auch in kaltem Wasser auflöst. Das ist tatsächlich so gedacht, dass du das wirklich als so eine Art Würzmenage auf dem Tisch stehen hast. Das ist jetzt nicht ein Dip, wo du dann irgendwie deine Sommerrolle reindippst, sondern du hast dann so ein kleines Fläschchen. Und da kannst du dir dann halt irgendwie immer was in so ein kleines Tellerchen machen und da meinetwegen deine Sommerrolle reindippen. Du kannst es aber auch wirklich wie eine Würzsoße, die ich, oh Gott, die ist so lächerlich lecker. Ich habe das schon als Salatdressing quasi benutzt. Du kannst dir das einfach, was vor dir steht, auf ein bisschen Reis drauf träufeln und dann ist dann da, keine Ahnung, ein bisschen krosses Hühnchen dabei. Wir dachten, wir machen für euch Kondiment.
Und wenn ihr
Nurkcham
diese Soße macht, auf jeden Fall
falsch. I'm so sorry.
Und Chili Crisp im Kühlschrank habt und noch ein bisschen Sesamöl, dann habt ihr eigentlich das perfekte Gurkensalatdressing fertig.
Ja, und das könnt ihr einfach auf Reis mit einem Ei, will ich jetzt essen.
Oder auf dem Omelett. Ich bin auf jeden Fall dabei. Ich bin am Start und wir freuen uns, dass ihr am Start seid. Ihr könnt uns auch immer noch eine Mail schreiben an mail@umamitown.de. Freuen wir uns auch sehr drüber. Über Input, über Geheimrezepte, die ihr vielleicht auch mit uns teilen wollt. Dann können wir die nämlich indirekt dann wieder mit der Community teilen. Und es wird
ein großer Kreis.
Es wird nicht nur die MSG-Staffel natürlich, sondern es wird die Sommerstaffel.
Ja.
Es wird die Juicy-Staffel, es wird später dann auch so ein bisschen die Frühherbst- und Herbststaffel. Mhm. Und nächste Woche wird es fruchtig und es wird kernig.
Und es wird so pink.
Es wird pink und ein bisschen dekadent.
Ja.
Es gibt Himbeere und darauf freue ich mich. Tschüss, Jule.
Tschüss, Anke.